Wie ist es, eine Journalismuslegende zu sein?
Ach, lieber Herr Böhm, Legende bedeutet ja wörtlich, was man lesen sollte. Und wenn man das, was ich schreibe, für lesenswert hält, dann bin ich glücklich und freue mich. Als Journalist, als Kommentator, der ich ja zuallererst bin, schreibt man ja nicht für sich, man schreibt nicht zur Selbstbefriedigung, man schreibt, um den Lesern, um so ein bisschen pathetisch zu sagen, zum Gespräch zu verhelfen. Und ob man dann den Leser und die Leserin mit dem Leitartikel überzeugt oder ihn mit einem Kommentar zum Widerspruch herausfordert, das ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wichtig ist, er liest einem und er liest einem gerne, auch wenn er, wie es manche Leute an mir sagen, Mensch Brandl, wir sind wirklich oft nicht Ihrer Meinung, aber wir lesen Sie gern und dann diskutieren wir drüber. Und dann bin ich glücklich und denke mir, deswegen bist du Journalist geworden. Und ob ich jetzt eine Legende bin oder nicht, ist völlig unerheblich. Wichtig ist mir, ich komme ins Gespräch auf diese Art und Weise, wie ich es beschrieben habe, mit meinen Lesern. Und dann denke ich mir, wenn das gelingt, dann hast du den richtigen Beruf gewählt. Ich war ja nicht von Anfang an Journalist im Hauptberuf, auch wenn ich ursprünglich meine journalistische Lehrzeit beim Neuen Tag begonnen habe, schon als Gymnasiast, sondern war erst mal Jurist und bin dann ein rechtspolitischer Journalist geworden. Und es waren glückliche Zeiten und gute Zeiten und herausfordernde Zeiten. Und die sind es immer noch. Der Beruf, unser Beruf, Herr Böhm, als Journalist ist einer der spannendsten Berufe, den ich mir vorstellen kann. Herr Ribert Brandl, jetzt bald 70 Jahre alt, ich kann es selber gar nicht glauben, gelernter Jurist. Neben der Juristerei habe ich Philosophie und Geschichte studiert, weil mich Geschichte immer schon, auch als Schüler, ungeheuer interessiert hat. Ich habe neben der Schulzeit, auch neben der Studienzeit Journalismus betrieben, habe Lokalberichte geschrieben für den Neuen Tag, für die Mittelbayerische Zeitung. Der wirklich großartige Lokaljournalist Wolfgang Huschka war der, der meine ersten Stücke redigiert hat. Habe dann parallel zum Studium der Journalistenausbildung gemacht. Bin dann, nachdem ich mich lang gefragt hatte, wirst du jetzt Journalist oder wirst du Richter, habe mich erstmal für das Richterdasein entschieden, wurde 3 Jahre Richter beim Amtsgericht Regensburg, beim Landgericht Regensburg, beim Amtsgericht Kelheim, war dann 3 Jahre lang Staatsanwalt und dann kam der Anruf von der Süddeutschen Zeitung, sagen Sie mal, Herr Brandl, könnten Sie sich vorstellen, dass Sie Leitartikel schreiben, dass Sie Kommentare schreiben, dass Sie bei uns Redakteur in der Innenpolitik werden. Und ich habe mir gedacht, Mensch Brandl, jetzt bin ich schon beim Titel meines Buches, Mensch Brandl.
Ja, so geschickt. Das habe ich schon gemerkt. Wir werden natürlich noch später drüber sprechen.
So als Überlegung, was machst du denn jetzt? Jetzt bist du 6 Jahre lang mit Referendarzeit, 8 Jahre lang im klassisch-juristischen Beruf. Willst du das jetzt 30 Jahre weitermachen oder bist du noch neugierig? Und ich dachte mir, Mensch Brandl, du bist neugierig und du probierst was Neues aus. Ich weiß nicht, ob es klappt. Mein Vater sagte mir damals, der auch im guten Kontakt zum Neuen Tag war und Vereinsnachrichten schrieb, weil er Vorsitzender vieler Vereine in Mittenau war, sagt er, Mensch, Heribert, du hast so gute Examina, du hast einen tollen Beruf als Richter, willst du das einfach aufgeben, um jetzt Journalismus zu betreiben? Und ich wollte es, ausprobieren. Und er war skeptisch. Er hat mich gerügt und hat gesagt, er findet es nicht in Ordnung, so einen, wie er meinte, vielleicht nicht so ganz seriösen Beruf. Und es hat sich binnen eines halben Jahres völlig geändert. Warum? Ich war ziemlich schnell, weil ich politisch geschrieben habe, weil ich auch die ersten Schritte hin zur deutschen Einheit kommentiert habe im Blatt. Ich war sehr schnell eingeladen im Presseclub am Sonntag in Köln. Und mein Vater sah mich am Fernsehschirm und war begeistert, obwohl ich von mir gar nicht begeistert war. Ich fand mich ziemlich schwach und hatte unglaublich Angst vor dem großen Auftritt. Aber er fand es ist gut und du bist im Fernsehen. Und er saß mit dem Fotoapparat davor und hat mich fotografiert und hat gesagt, vielleicht ist es doch ganz gut. Jetzt schau mal, dass du da zu was kommst.
Ja, und Sie waren ja auch immerhin 8 Jahre Teil der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Das haben Sie ausgelassen.
Also ja, ich war dann relativ bald, ein paar Jahre nach dem Eintritt in die Redaktion der Innenpolitik. Ich war dann 25 Jahre lang Chef der Innenpolitik. Ich habe dann die Redaktion Meinung aufgebaut und nebenbei oder zusätzlich war ich Mitglied der Chefredaktion. Also habe versucht, die Geschicke der größten deutschen Tageszeitung mitzugestalten und mitzusteuern. Es war eine spannende Zeit und auch wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich seit 3-4 Jahren ausgeschieden aus der Chefredaktion und aus der Redaktion und schreibe weiter, weil einfach das Schreiben über die Zeit läuft, über die Politik ungeheuer Spaß macht. Aber zugleich sage ich, jetzt bin ich bei der Kür. Ich habe die Pflicht nicht mehr. Ich muss nicht mehr täglich 3, 4, 5 Konferenzen halten. Ich kann mir meine Zeit einteilen, ich kann schreiben, ich kann lesen, ich kann Vorträge halten, ich kann Statements abliefern, ich kann ins Fernsehen gehen. Ich muss der Redaktion nicht sagen, Mensch, ich muss heute um 3 weg. Lieber Stellvertreter, kannst du das Redigieren übernehmen? Und das ist ganz schön, ein bisschen mehr Freiheit zu haben und gleichwohl Journalist zu bleiben mit all den Dingen, die es mit sich bringt.
Weil Sie meinen Kollegen Wolfgang Huschka angesprochen haben. Ich habe gerade hier den Text von Wolfgang Huschka vor mir liegen. Da ging es um Ihren 60. Geburtstag. Und er ist genauso eingestiegen, wie ich eigentlich in dieses Gespräch und auch in den Artikel, der dazu erscheint, einsteigen wollte. Nämlich mit der Glasfront in Ihrem Redaktionsbüro im 25. Stockwerk des Süddeutschen Verlags in München. Ich habe Sie nämlich einmal schon persönlich getroffen und da haben Sie unserer Gruppe, also ich war Teil dieser Gruppe, haben sie uns hochgeführt in ihr Büro und haben gleich mal gesagt, hier ist mein Büro, hier ist die Glasfront und hier kann man an ganz guten Tagen bis nach Italien schauen, über die Alpen.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, also es war bewölkt an dem Tag, aber man konnte ein bisschen die Alpspitzen, konnte man erhaschen, aber ich habe mir gedacht, den Satz, den sagt der Herr Brandl bestimmt jedes Mal. Das ist so ein Eisbrecher bestimmt von ihm, oder?
Ach, ich weiß es gar nicht. Daraus spricht halt die Begeisterung für dieses Büro und für diese Arbeit, die ich da machen durfte. Da war die Front Richtung Alpen und dass man Italien sieht, ist natürlich Imagination, aber es ist ein Bild, eine Chiffre für die weite Sicht, die man als Journalist haben soll. Auf der einen Seite war die große Fensterfront mit dem fantastischen Blick nach Süden. Auf der anderen Seite war eine große, große Bibliothek. Ich bin ein Freund von Büchern, Sachbüchern, literarische Werke. Und wenn ich ein bisschen Zeit habe, habe ich es damals schon so gemacht, dass ich vom Regal auf und ab gegangen bin, da ein Buch rausgezogen, dort ein Buch rausgezogen. Und in dieser Umgebung fühle ich mich wohl. Und so arbeite ich auch heute noch, wenn ich an den Festtagen eine große Kolumne schreibe, an Ostern, Weihnachten, Pfingsten, dann gehe ich durch meine Bibliothek und lass mich anregen, ziehe Bücher raus, stapel sie auf den Tisch, lese quer durch und komme dann auf ein Thema, das mich kickt, weil ich es dann vielleicht verbinde mit den Aktualitäten und Verbindungen herkriege zwischen dem Zeitlichen und dem Überzeitlichen. Und wenn das gelingt, dann bin ich wieder bei dem Wort, das ich schon eingangs sagte, dann bin ich glücklich. Und der Journalismus, und wenn man ihn so anpacken kann, wie ich ihn anpacken durfte und immer noch anpacken kann, der Journalismus macht glücklich, auch wenn er einem in Diskussionen wirft, die oft ganz vehement sind, wenn man angefeindet wird. Man wird angefeindet, man wird auch bewundert. Es sagen Leute, dass sie das unglaublich gern lesen. Andere werden aggressiv und sagen, mein Gott, wenn sie denn mit ihren Flüchtlingen, die sie immer verteidigen, doch gleich im Mittelmeer mit ersaufen würden, das würde mir am besten gefallen. man steht mitten in der Auseinandersetzung. Und da sage ich dann gern den Satz, mein Gott, wer Koch wird, darf sich nicht davor fürchten, dass er in der heißen Küche steht. So geht es auch dem Journalisten. Man steht mitten in der Auseinandersetzung als politischer Journalist, als politischer Kommentator, als Leitartikler, als Kolumnist. Man muss in den Auseinandersetzungen stehen. Wenn ich heute bei, was weiß ich, wie letzte Woche in der Phoenix-Runde stehe und in einer lebhaften Diskussion dafür werbe, dass Waffenlieferungen nicht das Einzige sein kann, dass man auch an Friedensverhandlungen denken muss, dass man daran denken muss, wie kommt man aus diesem Krieg wieder raus und zwar einigermaßen gerecht, dann wird man zwar im Internet durchaus heftig angegriffen, auch es gibt einen Shitstorm, aber man darf das nicht nur negativ sehen. Man hat Diskussionen angeregt, man hat Diskussionen beflügelt und ich denke, dafür ist Pressefreiheit da.
Also man sieht ja schon, An dem Beispiel, also das ich gerade angesprochen habe, merkt man ja schon, also 25. Stock, Glasfront, Süddeutsche Zeitung. Sie sind einer der bekanntesten Journalisten Deutschlands, würde ich mal so beschreiben. Sie sind Dauergast in Talkshows, haben sehr viele Preise bekommen und. Haben Sie denn so ziemlich alle wichtigen Politikerinnen und Politiker, die es so gibt in diesem Land, eigentlich eingespeichert in Ihrem Telefonbuch? Also könnten Sie jetzt jederzeit jemanden anrufen, wenn ich jetzt sage, rufen Sie Frau Merkel an. Wäre das theoretisch möglich?
Ja, theoretisch ist es sicherlich möglich und auch nicht alle. Es gibt Leute, die, mit denen man gewisse Zeit in intensivem Kontakt stand. Aber ich mache sowas auch bei den Politikerinnen und Politikern, bei denen ich die Telefonnummer habe. Wirklich ganz, ganz selten. Und ich würde es für eine Aufdringlichkeit halten, so etwas ständig einzusetzen. Wenn es möglich ist und ich brauche einen persönlichen Kontakt, dann schreibe ich eine Mail und frage, wann es möglich wäre. Und es ist heute noch so mit Politikern, die keine Rolle mehr spielen oder eine im Hintergrund, die aber mal eine ganz andere Rolle spielten. Wenn man jetzt seit 35 Jahren Journalist ist wie ich, dann gehen die Kontakte von dem alten Oscar Lafontaine bis zu den Protagonisten von heute. Und alles ist spannend. Mir sind oft die alten Politiker fast lieber als die Politiker von heute, weil die alten Politiker unbedingt besser waren, sondern weil sie keine unmittelbaren Interessen mehr haben. Weil sie nicht sagen, wenn ich dem jetzt was sage, dann will ich auch irgendwo zitiert werden. Sondern man denkt miteinander drüber nach. Einer der größten Nachdenker für mich in meinen Journalistenjahren war der leider schon vor Jahren verstorbene Heiner Geißler. Den habe ich angerufen und dann haben wir miteinander überlegt, wie bringt man Dinge weiter? Warum sind manche Dinge so komplex? Wie kann man sie entkomplexisieren? Und die Gespräche sind erstmal für den Hinterkopf, aber irgendwann fließen sie in die Kommentierung ein als Summe von eigenen und miteinander nachdenken. Und es gehört zu den großen Privilegien eines politischen Journalisten, dass man zum einen mit den Leserinnen und Lesern im Gespräch ist, zum anderen mit Politikerinnen und Politikern der aktiven Generation und auch der Generation, die die Dinge schon an Jüngere übergeben hat. Und das zu beobachten auch, wie sich Politik mit den wechselnden Generationen möglicherweise verändert, ist einfach unglaublich spannend.
Wenn ich den Namen Heribert Brandl sage, dann denken, glaube ich, ziemlich viele Menschen gleich an Meinungen, an Kommentare, an Leitartikel. Das sind ja auch die Dinge, die dieses journalistische Handwerk, was Sie ja berühmt gemacht hat, bundesweit auch. Sie wurden auch gefürchtet als Kommentator und haben Sie schon mal dann gemeint, da habe ich irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen? Also gab es da Momente, dass Sie gesagt haben, das würde ich vielleicht nicht mehr so schreiben oder da habe ich mich vielleicht sogar bei jemandem entschuldigt?
Nun ja, es gibt natürlich immer wieder Dinge, wo man nachträglich sagt, war das so in Ordnung. Komischerweise sind es auch Stücke darunter, für die ich ausgezeichnet worden bin. Ein Stück zum ewig her, zum Memminger Abtreibungsprozess beispielsweise, wo ich eher nachträglich meine, ich war da zu milde mit der Staatsanwaltschaft und mit den Staatsanwälten. Die Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch gemacht hatten in einer Zeit, als es noch strafbar war, die diese Schwier und den Abtreibungsarzt, der hieß Otto Theissen, wirklich verfolgt haben in langwierigen Prozessen. Da dachte ich mir, da warst du vielleicht noch unter dem Eindruck, dass du selber Staatsanwalt war es zu milde. Bei anderen Sachen ringe ich mit mir. Es ist ja nicht so, dass man den Schubladen aufzieht und dann eine fertige Meinung rauszieht. Es ist eine Diskussion oft auch mit einem selber. Liegst du richtig mit der Asylpolitik, mit der Art und Weise, wie du Ausländerpolitik und Integration kommentierst? Und vor allem die Frage, die mir, vielleicht war es auch damals so, als Sie bei mir waren mit der Journalistenklasse in der Journalistenschule, immer wieder die Frage, und was haben Sie denn erreicht? Was haben Sie denn erreicht? In der Politik der inneren Sicherheit haben Sie immer wieder gewarnt vor immer nur schärferen Gesetzen, davor die Freiheitsrechte nicht immer weiter einzuschränken. In der, jetzt nehme ich bei Wort Freiheitsrechte, die Corona-Politik, da haben Sie davor gewarnt, dass die Grundrechte zu sehr eingeschränkt werden. Und was haben Sie erreicht? Was haben Sie erreicht mit 100 Leitartikeln zum Asylrecht? Dann komme ich schon ins Überlegen und sage, was hast du erreicht? Aber dann denke ich mir, du hast die Diskussion mit angeregt. Du hast dafür gesorgt, dass Leserinnen und Leser mitdiskutiert haben, dass sie sich von mir entweder haben überzeugen lassen oder aber, ja, irgendwie, ich habe sie angeregt, eine eigene Meinung zu entwickeln. Sie haben sich dran gerieben. Oder ich habe, wenn es um Minderheiten geht, um Flüchtlinge, um die Schwachen in der Gesellschaft, um die Armen, ich habe, vielleicht ist es mir gelungen, die Leute zu stärken, die sich darum kümmern. Ob es die Leute sind in Sozialstationen, ob es die Leute sind, die sich um Obdachlose kümmern, die sich um Menschen mit Behinderungen kümmern, die sich um Flüchtlinge kümmern. Ich denke, diese Helferinnen und Helfer haben oft das Gefühl, gerade in der Zeit, in der die Sozialhaushalte wieder zusammengestrichen werden, sie stehen mit dem Rücken zur Wand, und denen dann sagen zu können, ihr seid unglaublich wichtig, ihr seid die Demokratie mittragen und die wichtigsten Helferinnen und Helfer der Demokratie seid, wenn man denen das Gefühl gibt, dass ihre Arbeit geachtet wird, das ist ja auch nicht ganz schlecht.
Sie waren ja in Ihrem Job dann schon wirklich sehr mächtig. Also als Teil der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung hat man dann auch schon Macht, würde ich sagen.
Ach, was ist Macht, Herr Böhm? Wenn schöne Macht wäre, wenn man jetzt sagen könnte, ich habe dafür gesorgt, dass dieses Gesetz so ausgefallen ist und nicht anders. Man hat Einfluss auf die Debatte. Das ist etwas, mit der Formulierung kann ich mich einverstanden erklären. Man gestaltet Meinungsbildung mit. Wenn Sie das als Macht bezeichnen wollen, dann kann man es als Macht bezeichnen. Aber ich sage lieber Einfluss.
Sie sind die Karriereleiter ja relativ schnell hochgeklettert auch. Haben Sie das so gesucht oder ist es einfach so passiert? Also es gibt ja Menschen, die wollen unbedingt auch, also es, weil, wenn ich jetzt, als, ich habe das jetzt als Macht beschrieben, aber Macht ist ja auch nicht immer was Schlechtes. Man kann ja zum Beispiel, es gibt ja zum Beispiel, wenn ein Politiker Macht hat, heißt ja nur, dass er gestalten kann, so wie er das jetzt in dem Sinne am besten sieht.
Nun ja, wenn ich ganz von vorne beginne, ich habe mir nach dem Abitur überlegt, gehst du an die Filmhochschule? Mich haben die Arbeiten von, die Filme von Fassbinder beeindruckt. Das hat übrigens was mit dem Neuen Tag zu tun. Eine Zeitungsausträgerin in Nittenau, die den Neuen Tag ausdruck, deren Sohn war Harald Raab. Und Raab war einer der großen Protagonisten von Rainer Maria Fassbinder. Und ich habe den getroffen und habe ein Gespräch mit ihm geführt. Ich glaube, ich habe da damals sogar einen Artikel für den Neuen Tag geschrieben drüber. Und so was der schilderte, die 68er-Zeit in München, diese Filmszene, dieses ganz andere Leben als das Leben, das ich in Itzenau als Gymnasiast erlebte, hat mich fasziniert und habe sogar eine Bewerbung an die Hochschule für Film und Fernsehen geschrieben. Und daneben habe ich mich für die Juristerei eingeschrieben und dann gedacht, na Gott, jetzt machst halt mal das Klassische und habe Jura im Hauptfach studiert. Und dann war ich, als die Examina vorbei waren, wieder mal erst orientierungslos, ist falsch, aber ich habe gesucht, wo bist du richtig aufgehoben? Im Ministerium, ich war im Umweltministerium, im Finanzministerium, im Innenministerium, habe mich vorgestellt. Da hat mir schon die ganze Atmosphäre nicht gefallen. Dann war ich im Justizministerium und ich bekam die Zusage, sie können Richter auf Probe in Regensburg werden. Und dann habe ich das erstmal gemacht mit großer Leidenschaft, muss ich sagen. Es hat Freude gemacht. Dann 3 Jahre als Staatsanwalt verbracht und nicht bloß verbracht, sondern tatsächlich sehr intensiv zusammen mit der Polizei ermittelt. Auch das waren Jahre, auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, mit denen ich heute noch guten Kontakt habe, war wunderbar. Es waren ja prickelnde Jahre. Und die große Frage war dann, als eines Tages aus heiterem Himmel, ich hatte gerade den höchsten Strafantrag meiner Justizkarriere gestellt gegen 2 Serienräuber, die unter anderem die bischöfliche Kasse in Regensburg und in München den Oktoberfestwirt überfallen hatte. Ich habe die höchsten Strafanträge meines Lebens gestellt. Ich glaube, es waren 2,5 Jahre. Und hatte die Tatwaffen noch unterm Arm. Die hatte ich in die Sitzung mitgenommen, um da ein bisschen Eindruck zu machen. Und ließ die Waffen fallen. Und der Kollege im Zimmer sagte, die Süddeutsche hat angerufen. Ja, und das war der Beginn meines Kontaktes zur Süddeutschen Zeitung. Und dann haben sich Gespräche ergeben und ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll. Aber es hat mich ja so neugierig gemacht. Und die Frage, kannst du das? Kannst du, ich sollte erst mal rechtspolitisch schreiben, kannst du Gesetze kommentieren? Kannst du den Gesetzgebungsgang beschreiben, so dass die Leute kapieren, was los ist? Und das hat mich gekickt und dann habe ich mich entschlossen, es zu machen.
Aber wann war der Zeitpunkt, wo Sie diesen Traum von der, ich weiß nicht genau, wie Sie es benennen wollen, als Filmszene vielleicht? Als Sie kurz mal überlegt haben, bevor Sie die Juristerei und so begonnen haben, da haben Sie doch gesagt, haben Sie mal ganz kurz überlegt, ob Sie was Schauspielerisches machen oder?
Ja, oder ob ich es erstmal ganz klassisch begehe und dann habe ich mich auch unter dem Einfluss der Familie für die klassische Juristerei entschieden. Vielleicht wäre ich sonst heute ein Filmregisseur und wir würden uns über meine Filme unterhalten, wenn es gut gegangen wäre. Aber ich glaube nicht, dass es hätte besser gehen können als mit dem Journalismus. Es war dann ganz schnell so, als ich dort war. Ich habe am zweiten Tag, obwohl ich von der Redaktion nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Die innenpolitische Redaktion war eine linksliberale Redaktion und einer, der vorher Staatsanwalt war und aus dem katholischen Regensburg kommt und der katholisch ist und aus einer kleinen Stadt kommt. All das waren Dinge, die Kolleginnen und Kollegen dort nicht unbedingt begeistert haben. Aber im Lauf schon der ersten Wochen, glaube ich, habe ich die überzeugt. Ich habe Kommentare geschrieben, die dann den Chefredakteur dazu veranlassten, den damaligen zu sagen, ich glaube, wir haben uns den Wolf im Schafspelz geholt, weil der damalige Chefredakteur eher darauf achtete, dass das Blatt irgendwie ein bisschen anders politisch positioniert wird. Mit den Kolleginnen und Kollegen kam ich wahnsinnig gut zurecht und nach ein paar Jahren war ich plötzlich stellvertretender Ressortleiter. Und dann begann sozusagen das, was man als Karriere bezeichnet. Und das alles hat mir wirklich Freude gemacht. Auf der einen Seite das Schreiben, auf der anderen Seite redaktionelles Gestalten mit neuen Redakteurinnen und Redakteuren reden, zu schauen, dass man für alle Gebiete, und es war noch die ganz große Zeit, in der die Verlage noch Geld hatten, in der man Leute einstellen konnte, die Fachleute waren oder wurden für die jeweilige Disziplin. Wir hatten ja in der Innenpolitik Fachleute fürs Militärwesen, für Religion, für Erziehung, Schule, für die verschiedenen wichtigen Disziplinen, und die gut zu besetzen und in den täglichen Konferenzen, die dann bald meine Aufgabe waren, die tägliche Arbeit gut zu strukturieren, Gewichte zu setzen. Es war die goldene, nicht wegen mir, aber es war noch die goldene Zeit des Journalismus. Es gab noch kein Internet, es gab noch keine Konkurrenz in den sozialen Medien. Es gab noch ungeheuer viele Anzeigen. Die Zeitungen waren am Samstag so dick, dass sie nicht in den Postkasten passten. Es war also eine wirklich gute Zeit für den Journalismus. Und heute sagt man manchmal, die Zeit ist weniger gut, was ich gar nicht glaube. Ich glaube, gerade wegen der Konkurrenz im Internet, wenn wir es gut machen im Journalismus, hat dieser Journalismus, unsere Profession, eine goldene Zukunft, weil das Internet, ja, das verschafft Wissen in der Breite. Die Leute werden auch schnell orientierungslos, wissen nicht, was sie glauben können, wem sie trauen können. Und das ist die Aufgabe für den guten Journalismus, der in die Tiefe geht und der, wenn die Leute die Kolleginnen und Kollegen kennen und die oft lesen, dann vertrauen sie auch. Und dieses Vertrauen ist wirklich ein Kapital, mit dem der Journalismus, mit den Zeitungen, auch die elektronischen Medien, auch Funk und Fernsehen, das Vertrauen in einzelne Redakteure, in einzelne Journalistinnen, mit denen man viel machen kann. Und ich glaube deswegen einfach daran, dass der Journalismus Zukunft hat. Und die Zukunft des Journalismus, um es ganz knapp zu sagen, ist der gute Journalismus. Und dazu beizutragen, ist wirklich wichtig und wertvoll und lohnend. Und ja, ich glaube, es gibt keinen anderen Beruf, für den es ein eigenes Grundrecht gibt, den Artikel 5, die Pressefreiheit. Und diese Pressefreiheit ist, ja, hat ihre beiden Seiten. Sie ist, ja, sie ist Chance, sie ist, ja, aber auch Verpflichtung.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass viele Verlage jetzt auch natürlich den Weg in die sozialen Medien gehen. Und ich denke, Sie haben es ja dann bei der SZ ja auch noch da mitgemacht. Was sagen Sie denn zu Facebook, Instagram und jetzt sogar TikTok? Kennen Sie da alles und waren Sie schon mal auf allen Kanälen?
Ich habe mir die neue Welt der sozialen Netzwerke sehr schnell angeschaut. Ich habe ganz früh Podcasts gemacht und Internetkommentare für mein Blatt, für die Süddeutsche, und habe sozusagen Schritt für Schritt mitbekommen, was sich da entwickelt. Habe dann viele Jahre lang, bis eigentlich Ostern dieses Jahres, Videokommentare gesprochen, die kurzen 3 Minuten, 3,5 Minuten, die ein breites Publikum hatten. Ich bin, auch wenn ich weiß, was sich da tut, ich bin nicht bei Twitter, ich bin nicht bei Facebook, weil ich der Meinung bin, wenn ich das ordentlich machen will und ordentlich bedienen will, dann brauche ich eine Zeit, die ich nicht habe. Das heißt, ich weiß, was es da gibt, beteilige mich aber nur an einigen wenigen Dingen.
Ich will mit Ihnen auf jeden Fall noch über die Oberpfalz sprechen, denn Sie haben es ja schon kurz angesprochen, Sie sind aus der Oberpfalz, Sie sind am 30. Juli 1953 in Nittenau geboren und sind in der Oberpfalz aufgewachsen. Wie oft sind Sie denn noch in der Oberpfalz und was bedeutet Ihnen die Oberpfalz?
Mir bedeutet die Oberpfalz unheimlich viel. Ich fühle mich wohl da. Manchmal vergleiche ich mein Heimatörtchen Nittenau mit dem Bild, das ich als Bub und als Gymnasiast im Kopf habe. Und ich denke mir, damals war das Ortsbild ein schöneres und wünsche mir, dass es Bürgermeister gibt, die ja die Ödnis der Kleinstädte aufhalten können und die da wieder gutes Leben und Gewerbe reinbringen können. Aber ich bin unglaublich gern in Regensburg. Ich habe eine kleine Wohnung dort, in der ich gern arbeite, auf die Donau schaue, auf die steinerne Brücke schaue und glücklich bin über das Bild, das sich mir bietet, auch über darüber, wie eine Stadt, die zu Beginn meines Studiums noch einigermaßen versifft war, durch Denkmalschutz, durch Renovierungen aufgeblüht ist, zum Weltkulturerbe geworden ist. Ich denke, die Oberpfalz ist wirklich ein, nicht nur in Regensburg, sondern auch in Amberg, in Weiden, im Cham, eine Region zum Wohlfühlen. Vielleicht nicht so lieblich wie Oberbayern, aber diese Kargheit ist etwas, das die mir entspricht. Und wenn ich, was ich dann, Sie haben mich gefragt, wie oft ich da bin, ich im Sommer bin ich an einigen Sonntagen da oder Samstagen und paddle im Regen oder in der Naab und dort das Wasser gurgeln zu hören und sich die Heimat vom Wasser aus anzuschauen, das ist was Besonderes.
Wie oft sitzen Sie in der Zweitwohnung in Regensburg und blicken auf die steinerne Brücke und auf die Donau?
Schon alle 3-4 Wochen, manchmal bloß einen Abend, manchmal 2-3-4 Tage. Dann gehe ich durch Regensburg, freue mich über die Historie, über die Geschichte, die mich anspricht und ja und weiß, dass es Schätze gibt, nicht nur architektonischer Art, wenn man im Winter im Bayerischen Wald ist und Zeit hat, sich mal die Langlaufskier anzuschnallen und dann durch die verschneiten Wälder zu laufen, dann ist das was unglaublich Schönes und diese Abwechslung, die unsere Heimat bietet, bis hin zu den ja einfachen kulinarischen Genüssen. Ich mag die Karpfen, die Oberpfälzer, ich mag die Seen- und Weiherlandschaft als optisches Schmankerl. Da, ich mag die Hügel und ich mag, wenn ich in der Nähe von Nittenau auf dem kleinen Jugendberg stehe, auf den Regen schaue und auf die Landschaft, die sich hinterstreckt bis zum Bayerischen Wald. Es ist mir nahe und es entsteht ein Gefühl, das wirklich ein heimatliches ist. Wobei ich auch manchmal sage, Heimat ist auch das, was ich schreibe. Auch da fühle ich mich zu Hause. Und wenn ich dann in der Heimat schreibe, also in Regensburg, habe ich sozusagen eine doppelte Heimat, den Ort und die Tätigkeit.
Haben Sie auch Ihr Buch in Regensburg dann teilweise geschrieben?
Teilweise, ja. Es ist ein Buch, das ich wollte keine, der Verleger hatte vorgeschlagen, Sie werden 70. Dann habe ich gesagt, erstens fühle ich mich nicht wie 70, sondern wie Mitte 40. Und zweitens ist eine Autobiografie etwas, das mir nicht entspricht, da ich bin ja nicht Henry Kissinger, da zu sagen, geboren da und dann schaut der Weg so und so aus, sondern ich habe mir das einige Wochen lang überlegt und kam dann auf eine Idee, die ich immer noch für pfiffig halte. Ich sage, besonders wichtig ist ja nicht mein Lebensweg, sondern die Themen, die mir in meiner journalistischen Zeit wichtig waren und immer noch wichtig sind. Also, was weiß ich, das Grundgesetz, die innere Sicherheit, die Gleichberechtigung, Religion und Kirche. Die Wiedervereinigung, die deutsche Einheit, Inklusion, Integration, der Widerstand, der große und kleine Widerstand, wie wichtig ist er in der Demokratie, Zivilcourage. Und dann habe ich versucht, diese Themen, die mir wichtig waren und wichtig sind, bestimmten Monaten zuzuordnen. Der Januar, da diskutiere ich den Frieden, weil der 1. Januar als Weltfriedenstag gilt. Am 8. März ist Weltfrauentag, da habe ich die Probleme und den, der Gleichberechtigung beschrieben. Mai, Grundgesetztag. Der Juni, Weltflüchtlingstag. Der Juli, 20. Juli, Widerstand. Und so habe ich die Schwerpunkte gesetzt und sie bestimmten Monaten, nämlich den 12 Monaten, zuzuordnen und dann die persönlichen Dinge einzuflechten. Wie ist es gekommen, dass das Thema Integration, Migration zu einem meiner Lebensthemen geworden ist? Und was ist dir dabei so widerfahren? Und dann wird es auch persönlich. Und dann wird das Persönliche so, dass es mir nicht peinlich ist, sondern es verbindet sich mit den Themen, die ich beschreibe, zu denen ich viele Interviews gemacht habe, zu denen ich Kommentare geschrieben habe, Reportagen auf der Seite 3, zu denen ich heute Kolumnen schreibe. Und so wird dann das klassisch-journalistische und das Persönliche miteinander verwoben. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Mensch Brandl heißt das Buch.
Mensch Brandl heißt das Buch. Das ist, ich habe selber jetzt ein paar Mal, weil ich sie mir angewöhnt habe, die Formulierung gebraucht, dass ich sage, Mensch Brandl, warum bist du Journalist geworden? Mensch Brandl, warum bist du bei verschiedenen Dingen besonders engagiert? Und Mensch Brandl, warum liebst du die Oberpfalz so sehr? Und die Antworten habe ich jetzt zu geben versucht.
Am 1. März 2019, also vor 4 Jahren, sind Sie, ja, haben Sie Ihre Tätigkeiten als zum Beispiel Mitglied der Chefredaktion, haben Sie dann beendet, einfach altersbedingt und sind jetzt freie Mitarbeiter, oder? Wenn ich richtig verstanden habe.
Formal bin ich freier Mitarbeiter und ich bin halt ständiger Autor und Kolumnist der Zeitung, habe meine feste Kolumne am Samstag auf der Seite 5, mache am Sonntag in der Online-Ausgabe eine Kolumne, die heißt Brandls Blick, in dem ich in die nächste Woche schaue, was ist da los, welche Themen sind wichtig. Habe einen Newsletter, den sehr viele Leute abonniert haben und bin damit eigentlich ganz gut beschäftigt. Und darüber hinaus halte ich in der Heimat, gelegentlich auch in Weiden oder in Amberg, oder in Regensburg oder in Hamburg oder in Düsseldorf oder in Berlin Vorträge zu den Themen, die mir wichtig sind und bin damit eigentlich ganz gut beschäftigt und kann das noch in ganz anderem Maß machen, als ich es in der Zeit konnte, in der ich um 8 in die Redaktion ging und abends um 9 rausging.
Also Sie sind offiziell ja eigentlich im Ruhestand, aber irgendwie ist es ein Unruhestand.
Naja, so sagt man das gern. Ich mag das Wort Ruhestand ohnehin nicht. Ich bin, der Journalistenberuf ist keiner, der Altersgrenzen kennt. Man kann immer schreiben, solange man einigermaßen gut beieinander ist. Und es gibt Schriftsteller, die sind erst im hohen Alter zur großen Form aufgelaufen. Ich kann das machen, was mir Freude macht. Und das Schreiben macht mir Freude. Und das Schreiben ist, weil es mir Freude macht. Und weil es, ja, ich meinen Journalistenschülern, ich halte ja noch immer viel Unterricht, Kommentarunterricht an deutschen Journalistenschulen, denen sage ich immer gerne, wenn es darum geht, vielleicht habe ich es Ihnen seinerzeit vor Jahren auch gesagt, wenn man kommentiert, wenn man komplexe Dinge versucht in den Griff zu nehmen, dann soll es so sein, dass der Fachmann, meinetwegen der Professor von der Universität sagt, naja, der Brandl hat es ein bisschen vereinfacht, aber ist schon noch richtig. Und die Standlfrau vom Viktualienmarkt sagt, das ist ja gar nicht so schwer, wie ich immer meinte. Jetzt habe ich es auch begriffen. Wenn man diese Balance halten kann, ist das schon mal eine gute Voraussetzung, um dann die Dinge kommentierend in den Griff zu nehmen. Und das will ich weiterhin so halten.
Wir nehmen am 19.07. auf, in 11 Tagen. Der Oberpfälzer würde sagen, in 11 Tagen feiern Sie Ihren Geburtstag.
Ja.
70 Jahre alt. Wie werden Sie diesen Tag verbringen?
Ganz ruhig. Keine großen Feiern. Die mache ich irgendwann ein paar Wochen später. Wahrscheinlich gehe ich durch Regensburg und wahrscheinlich setze ich mich dann in ein Boot und fahre von Nittenau nach Heilinghausen. Ganz ruhig, ganz meditativ und denke ein bisschen darüber nach, was alles war in den vergangenen Jahrzehnten und was noch alles kommen könnte.
Was mich jetzt noch interessieren würde zum Abschluss, schauen Sie noch manchmal aus dieser, durch diese Fensterfront bei der Süddeutschen Zeitung, kommen Sie noch manchmal in den 25. Stock?
Ja, ich bin relativ oft im 25. Stock. Ich habe da auch noch einen Schreibtisch und es geht viel, viel Post ein. Und wenn ich dann da bin, habe ich zwei große IKEA-Tüten dabei, diese riesigen Plastiktüten, und trage dann die Post raus und sitze dann in den nächsten Tagen da, wenn ich am Abend Zeit habe, und versuche, diese Post zu beantworten. Und es macht durchaus Freude, so auf die Art und Weise in Verbindungen zu seinen Leserinnen und Lesern zu stehen. Also ich bin dem Haus als der Süddeutschen Zeitung nach wie vor sehr verbunden, bin für die Leserinnen und Leser da und bin nach wie vor, wenn auch nicht mehr als Mitglied der Chefredaktion und als Politikchef, sondern als Publizist unterwegs im Lande und versuche, die Dinge kommentierend anzupacken.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch und ich wünsche einen entspannten Geburtstag.
Danke, lieber Herr Böhm. Ich werde es versuchen und vielleicht zum 75. oder 80. werde ich dann berichten, wie es auf Regen und der Donau und auf der Naab so war an diesen Tagen.
Super, vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Alles Gute.